Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppdidu.
Was haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Guten Morgen, Paul.
Konnichiwa, Hinrich-san. Ja, es gibt einen kleinen Vorausblick. Ich habe eine ganz tolle Frage vorbereitet.
Oh, fantastisch, da freue ich mich.
Geht's uns gut nach dem Wochenende? Ich frage nur.
Es geht uns ausreichend, ja.
Schön, schön.
Da kommen wir später noch zu.
Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, doch, danke. Das Wochenende war okay.
Geht runter wie Öl.
Geht
frisches,
rund.
Wie frisches Frittenfett.
Ja, ja. Um es der geneigten Hörerin, dem geneigten Hörer zu sagen, Paul spricht natürlich auf
Düsseldorf gegen Schalke.
Düsseldorf gegen Schalke, richtig. Du hattest auch ein Erfolgserlebnis, aber auch
neuer Schalker. Du bist ja quasi ein neuer Schalker, du warst, ja.
Richtig, da haben wir noch gar nicht drüber parliert. Ich habe Hallenfußball geguckt.
Ja, und danach warst du noch in der Trinkhalle. Also alles in der Halle.
Genau. Also, der Hamburger Sportverein hat gegen Werder Bremen reüssiert und zuvor besuchte ich ein Spiel des FC Schalke 04 und beides war großartig. Aber wir haben eine kleine technische Neuerung. Ganz neu ist es nicht, aber wir probieren es zum ersten Mal beide auf deutschem Boden. Wir sitzen uns nicht gegenüber, sondern mittels moderner Übertragungstechnik an unterschiedlichen Endgeräten.
Ja, weil die Schreck uns beide erwischt hat, wie man so im Saarland sagt.
So ist es. Wir sind beide nicht zu 100% fit und da freue ich mich schon für die über die Überleitung. Wir befinden uns beide in einem Lazarett. Kann man das so sagen?
Ja, es ist so ähnlich ist der Zustand hier schon, ja. Es ist krisenbehaftet. Die Kinder sind nämlich auch zu Hause.
Oh, das ist ja alles sehr schön. So, und jetzt ist für mich nämlich die Frage, was ist ein Lazarett?
Oh, ist das eine genial daneben Frage?
Nö, ich habe noch eine genial daneben, deswegen will ich dich hier nicht verballern, aber...
Naja, das Lazarett ist ja wahrscheinlich ein Sammelzelt für verwundete Soldaten im Felde.
Ja, genau. Also erstmal, es handelt sich um ein Feldkrankenhaus. Ne? Also wenn es ein richtiges Krankenhaus ist, dann spricht man vom Militärkrankenhaus. Aber Lazarett ist eben sehr mobil. Aber jetzt die Frage, und da so kam ich darauf, und ich gebe offen zu, Herr und Frau Google waren mir da behilflich. Woher kommt das Wort? Ich hatte eine Idee und die hat sich nur halb bewahrheitet.
Also die Endung et deutet aufs Französische hin.
Ja, okay.
Lazar.
Ja,
ich tippe mal, das kommt aus dem Römischen. Das ist ein antiker Begriff für die Versorgungstätigkeit verwundeter Soldaten.
Ja, ich gebe zu, ich bin ein bisschen im Vorteil, weil es natürlich, ich habe Anknüpfungspunkte sprachlich, aber erstmal, das Lazarett ist Tatsache relativ spät gekommen. Ja, dass es ins Militär überhaupt eingeführt wurde, aber eigentlich ist das keine ursprünglich militärische Geschichte. Wie gesagt, ich gebe hier nicht den Klugscheißer, sondern im Kern mache ich eine Wikipedia und sonstige Kurzrecherche Übersicht. Und zwar geht das Wort ursprünglich auf ein Pestkrankenhaus auf der Insel Santa Maria di Nazareto
zurück.
Ja? Also Maria von Nazareth.
Ach, das ist die, die, das ist die, die auf einmal schwanger war. Und keiner weiß warum.
So.
Bald hat sie ja wieder ihren großen Tag.
Absolut. Aber jetzt ist ja die Frage, Nazareth nach hinten raus, okay. Aber es heißt ja Lazareth.
Ist das die doppelte Konsonantenverschiebung?
Ja, das ist Tatsache. Man hat das falsch verstanden. Das ist eine Verwechslung. Und zwar mit dem aussätzigen Hospiz Ospedale di San Lazzaro dei Medicanti. So muss es heißen. Lazzaro dei Medicanti. Ja, also des St. Lazarus. Und jetzt sind wir eben bei Lazarus. Und das war meine erste Vermutung. Das ist eine Geschichte aus der Bibel, nämlich dass Lazarus gestorben war und Jesus an sich seinen kranken Freund besuchen wollte, aber er war schon tot. Und dann ist er zu ihm gegangen und hat ihn besucht und hat gesagt, diese Krankheit ist nicht der Tod, sondern im Gegenteil, es ist ein Symbol für die Heilung. Und dann kommt nämlich eine Sache, und die fand ich schon als Kind immer schön. Da tritt also nun eine Frau auf ihn, auf Jesus zu und sagt, Meister, um es mal salopp zu sagen, ich würde das nicht tun, der liegt hier schon 4 Tage. Und dann steht in der Bibel, Herr, er riecht schon. In der Einheitsübersetzung, Herr, er stinkt schon.
Oh.
Und das, ohne es zu wissen, aber als Kind fand ich schon, dass das irgendwie ein bisschen Monty Python ist.
Ist so. Und vor allem für die Zeit, wenn man da schon nach 4 Tagen als riechend empfunden wurde, ist das schon auch toll.
Und das ist doch eine großartige Bibelstelle.
Das ist gut. Ja. Aber ich finde, er riecht schon, finde ich schöner, als er stinkt schon. Das ist ein bisschen.
Ja, das ist ein bisschen netter. Mhm. Finde ich auch. Aber wenn so Leute irgendwie immer mit Bibelzitaten um sich schmeißen, ne, denen dann ein einfaches Johannes 11,6 zuzurufen und die und dann gucken sie zu Hause nach und denken, scheiße, bisschen Deo wäre auch okay.
Schön. Ich habe gerade Lazarus bei Google eingegeben und Gemini teilt mir noch mit, dass also Lazarus griechisch für Gott hat geholfen steht. Ja. Es gibt aber auch die Lazarus-Gruppe, die ähnlich unterwegs war wie der historische Lazarus, das ist nämlich eine nordkoreanische Hackergruppe. Und die Programmierumgebung Lazarus ist eine Delphi-Alternative. Delphi habe ich noch in der Schule damals gelernt. Also gelernt ist zu viel gesagt. Ich habe mal ein kleines Quiz mit Delphi programmiert.
Verstehe ich. Ich hatte DBase 3 Plus. Mm. Das waren noch die großen wabbeligen Disketten, weißt du?
Ah, okay. Die Lochkarten. Ja, okay. Die ganz großen. Ja, okay. Ja, interessant, Herr Lazarett. Ich hatte tatsächlich vorhin, ich habe mich aber nicht getraut, sowas zu sagen, wie das hat bestimmt was, siehst du mal, mehr Trauen im Leben.
So.
Sehr gut. Das Lazarett, wie kommst du aufs Lazarett oder kommst du jetzt über Lazarus aufs Lazarett?
Nee, mir ging tatsächlich heute durch den Kopf, dass wir hier heute die Lazarett-Ausgabe machen und dann dachte ich mir mal wieder, und heute gab ich nun diesen Impuls nach, dass ich mal nachgucken wollte, woher das Wort Lazarett kommt.
Sehr gut. Schön. Aber kommen wir jetzt dann einmal weitergehen zu meiner genialen Nebenfrage, weil ich finde, die passt ein bisschen dazu.
Guten Abend. Freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns sind, bei Genial daneben. Es wird eine lustige Sendung. Ich kann es Ihnen garantieren, denn wir haben heute den Jüngsten unter uns.
Ich will nicht ausschließen, dass du es weißt. Aha. Aber wofür? Und deswegen vorhin meine Einleitung, wie der geneigte Hörer verstanden hat, ist es nicht koreanisch gewesen, sondern japanisch. Wofür steht das Wort Karoshi?
Oh, das weiß ich.
Ich weiß auch, woher du es weißt, aber es ist einfach. Ja.
Reinhard Grebe.
Von Reinhard Grebe, genau.
Von Reinhard Grebe weiß ich, das Hongkong-Konzert.
Exakt.
Ja, Karoshi. Tod durch Arbeit.
Durch Überarbeiten, genau. Ja. Tod durch Überarbeitung, ja. Ja, ist ein japanisches Phänomen.
Ja, aber wenn ich das mal ganz kurz, das Ding heißt doch Hongkong-Konzert. Das ist doch jetzt auch nicht direkt Zentraljapan.
Ja, aber nee, aber wenn man sich das Hongkong-Konzert und auch das Elfenbein-Konzert danach anhört, eine innere Ordnung muss man sich selber schaffen. Also es springt. Verstehe. Ja, also Karoshi oder Karoshi, ich glaube, im Japanischen spricht man alle, also man betont, glaube ich, keine Silbe, zumindest nicht die letzte. Also es ist nicht Karoshi. Das habe ich irgendwann mal verstanden, aber ich glaube, es ist Karoshi. Karoshi.
Ich kenne wirklich nur dieses Wort und ich kenne nur diese Ansage aus dem Hongkong-Konzert von Reinhard Grebe.
Ja, und weil ich das kürzlich gerade mal wieder gehört habe, das Hongkong-Konzert, habe ich mir gedacht, da muss man nochmal gucken, was denn mit Karoshi, jeder Japaner mag es mir nachsehen, gemeint ist. Und es ist tatsächlich, dass es 1969 den ersten Fall gab, dass ein 29-jähriger Mensch an Überarbeitung dann eben meistens das konkrete Symptom war ein Schlaganfall oder ein Hirninfarkt oder irgendwas in die Richtung, also ist ja ein Schlaganfall, dann verstirbt, ja. Herzinfarkt oder Schlaganfall durch Stress, also durch Stress beziehungsweise Überarbeitung, Übermüdung. Und es gab, also im Jahr 2014, seitdem gibt es gesetzliche Maßnahmen, die Todesfälle dieser Art verhindern sollen, seit 2014. Und da haben halt Leute, und so ähnlich wie Reinhard Grebe es in seinem Lied ja auch beschreibt, die haben dann lustig 18 Stunden gearbeitet, danach noch zum Firmenkaraoke und irgendwann macht es dann Peng.
Das ist im Nachhinein insofern ein bisschen tragisch, dieses Lied, weil Reinhard Grebe ja zwar nicht wegen Überarbeitung, aber doch wegen einer schweren Erkrankung wohl auf, sage ich mal, absehbare Zeit oder wahrscheinlich für immer nicht mehr in dieser Form seinem Beruf nachgehen kann.
Genau. Ja, er hat, glaube ich, zweistellig Infarkte jetzt mittlerweile gehabt,
ja, auf eine chronische irgendwas ganz
anderes. Liebes Publikum, hören Sie sich die Sachen an. Ich würde sagen, eher ist das ein intimes Vergnügen, also man hört das nicht in großer Runde.
Nein.
Wenn man das jetzt also laut auf die Bose-Lautsprecher macht, wenig Sinn, aber mal für sich beim Spaziergang ist ganz gut. Auf jeden Fall gibt es in Japan 40 auf Karoshi gefährdete Fälle spezialisierte Kliniken mittlerweile.
Okay.
Das wollte ich nochmal hier mit reinbringen, wo wir gerade über 4-Tage-Woche reden und 35-Stunden-Woche und so. Das,
die Life-Life-Balance.
Ja, genau. Und da möchte ich Friedrich Merz noch zitieren, mit der 4-Tage-Woche werden wir den Wohlstand in diesem Land nicht aufrechterhalten können. Ja, er sagt so viele kluge Dinge. Er hat sogar kürzlich jetzt gesagt, dass er bei der Stadtbildaussage hätte erklären müssen, was er meint. Das fand ich sehr gut.
Ja. Wenn Worte meine Sprache wären, ja.
Ja, und vielleicht kann Frau Baas das ja auch noch. Ist egal, ich will mich nicht auf die liebe Bärbel. Die ist noch Teil unseres Podcasts. Ich säge da ja schon dran, aber du bist da eisern, weil das ja. Ihr seid ja.
Absolut.
Ihr seid ja. Absolut. Da sehr übereinander.
Und ich habe mit Annalena drüber gesprochen.
Ja. Ein wertegeleiteter Podcast ist das hier, ne? Ja, du hast die Frage richtig beantwortet. Und ich habe befürchtet,
beziehungsweise gewusst, dass. Ich kann keine Reinhard Grebe Bälle auf den Elfmeterpunkt legen.
Alles klar, dann habe ich noch einen für dich. Wer wurde im Jahre 1903 in Bihar, Britisch-Indien, als Eric Arthur Blair geboren und verstarb im Januar 1950 in London, weltberühmt?
Wenn ich jetzt Tony Blair sage, ist das falsch.
Ja, der hat ein bisschen früh. Eric Arthur Blair.
Aus Indien? Na gut, also wahrscheinlich so Sohn eines Kolonialbeamten, würde ich
sagen. Ja, genau. Britische Kolonialpolizei. Genau. Er selber war sogar Beamter der britischen Kolonialpolizei in Birma, nahm am Spanischen Bürgerkrieg teil und er ist ein bekannter englischer Schriftsteller, Essayist und Journalist.
Okay. Und er ist in Key West verstorben.
Nein.
Ist er nicht?
In London, nein, ist nicht Hemingway.
Es ist nicht Hemingway?
Nein.
Ah. Schade. Aber es war auch zu simpel. Ah, nee, Hemingway ist auch später, ne?
Ja, ich glaube, er ist früher geboren und ich glaube auch später gestorben. Okay. Hemingway, ich würde sagen, aber die sind schon ähnlich bekannt. Also wenn du jetzt, wir haben 100 Leute gefragt, kennen Sie Eric Arthur Blair mit anderem Namen, mit Synonym? Würden wahrscheinlich ähnlich viele Leute sagen, na klar. Niemand hat es gelesen, was er geschrieben hat, aber alle wissen, was er geschrieben hat. Du hast es wahrscheinlich wieder gelesen. Nee, aber so, es geht in die Richtung.
Ich war bei Büchern, die keiner gelesen hat. James Joyce Ulysses.
Ja, das haben viele im Schrank stehen.
Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands. Kannst du dir in aller Ruhe in den Schrank stellen?
Ja. Hat auch keiner eine Frage zu, weil hat ja keiner gelesen.
Nee.
Ja. Nein, wir reden über 10, 9, 8. Hast du einen Tipp? Großer englischer Schriftsteller?
Nee.
George Orwell.
Ach.
Ach, wir reden über George Orwell.
Ah, irgendwas. Ich kriege es nicht zusammen. Irgendwann mal gelesen, warum er sich George Orwell benannt hat.
Das habe ich jetzt nicht weiter noch.
Nein, George Orwell? Nicht gelesen? Schon.
Ja, wollte ich das sagen. Du hast doch 1984 gelesen.
Aber sicher.
Und dann noch ein paar andere Sachen geschrieben. Ja, nee, ich habe das nicht gelesen. Ich weiß, dass es das gibt. Farm der Tiere, ja. Ja.
Oh ja.
Müsste man vielleicht mal, ne?
Farm der Tiere ist nun wirklich, auch als Fabel ist das, das ist nun relativ leicht. Nein, 1984 habe ich just in dem Jahr gelesen. Das war auch so ein bisschen so ein Hype. Das war so ein bisschen wie Millennium Gap. So, das musste man irgendwie, weil alle gesagt haben, seht ihr die Signale? So, ja. Was 1984 dann doch ein bisschen lächerlich war. Aber, oh doch, ja, also diese Schlussszene mit diesem Raum der persönlichen Folter, oh ja, das läuft es mir jetzt noch den Rücken runter. Ach nee, das ist schon ein fantastisches Buch. Auch was Fahrenheit ist doch auch von ihm, ne? Oder?
Ah, jetzt dreht er mir hier das genau um. Ich fand es einfach, ich wusste nicht, dass der so komisch anders hieß und das nicht sein Name ist.
Weiß man denn, warum er sich umbenannt hat? Einfach wegen Schönheit? Blair ist jetzt nicht.
Ist nicht so schlimm, nee.
Das andere nee, mit dem Blair konnte er ja noch nicht wissen.
Nee, die haben sich, glaube ich, auch nicht kennengelernt. Geil ist, dass der auf Jura gelebt hat, auf dieser schottischen Whisky-Insel.
Ja.
Ja, also das wäre jetzt für mich der Anlass, da mal ein bisschen reinzugucken.
Also, was nur mal so, es gibt einen fantastischen Schwarz-Weiß-Film. Ich weiß, ich höre nicht auf mit meinen Filmtipps. Schwarz-Weiß-Film 1984, der ist in seiner Schlichtheit wirklich schwerst bedrückend. Das Ministerium der Wahrheit.
Okay, ist das aus 84? Ist das denn die 84er-Story?
Mhm. Okay. Nein, der Film hat 1984. Und der Mensch, der Hauptdarsteller, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht einfällt, arbeitet im Ministerium für Wahrheit.
Das gab es ja auch mal. Ministerium für Staatssicherheit, das war doch sowas, oder?
Na klar.
Die haben auch ein tolles Wappen.
Und Schild der Partei.
Ja, ja, ja. Gut, das war meine Frage zum.
Darf ich mit einem. Genial daneben weitermachen.
Ja, denke ich, ja.
Sehr gut. Dann habe ich für dich eine relativ, also eine total simple Frage. Nein, eine etwas merkwürdige Frage. Nämlich, warum wurden früher Stummfilme unter riesigen Glasdächern, so eine Art Gewächshäusern gedreht, während Tonfilme das zunehmend, es gab so eine Übergangsphase, aber zunehmend nicht mehr gedreht worden. Also in den 20er Jahren gab es überall, in Babelsberg, aber auch Eclair Studio in Frankreich, Keystone Studios, Universal, das waren alles riesengroße Gewächshäuser im Grunde und darunter wurde gedreht. Und die Frage ist, warum war das beim Stummfilm so wichtig?
Ja, nicht wegen dem Ton.
Nein.
Wegen dem Licht? Nee.
Doch?
Wegen dem Licht? Wahrscheinlich war das mit der Beleuchtung noch so eine Sache, ne?
Ja, das ist so ein bisschen die Übergangsphase, aber als der Tonfilm kam, also es hat dann eine Entwicklung gegeben hin zu anständigen Beleuchtung zu großen Scheinwerfern, die gab es früher nicht, das war schon so. Aber als der Tonfilm kam, war es sozusagen kein schleichender Prozess, sondern auf einen Schlag.
Okay. Und keine Ahnung. Ich finde das mit den Gewächshäusern interessant. Vielleicht waren das die größten Flächen, die irgendwie dafür bereitstanden. Deswegen waren sie da.
Nee, haben sie dafür gebaut.
Dafür gebaut. Sie haben es dafür gebaut, damit es schön warm ist. Immer gleichbleibende Temperatur. Keine Ahnung.
Nee, es geht tatsächlich um das Licht. Sie brauchten unglaublich viel mehr Licht als der Tonfilm. Und zwar deswegen, weil bei dem Stummfilm die Mimik so entscheidend ist. Und die waren unglaublich überschminkt. Die Frauen waren extremst grell und maskenhaft bemalt. Die Männer hatten wahnsinnig viel Make-up im Gesicht, damit die Bösewichte böse waren und die Liebhaber liebhaberisch waren.
Damit der Letzte auch kapiert.
So. Und sobald du den Ton hattest, brauchtest du diese übertriebene Schminke nicht mehr und diese übertriebene, überzeichneten Gestalten nicht mehr, Charaktere nicht mehr, weil du es auch noch verbal rüberbringen konntest.
Oh, und das ist eine reine Lichtfrage. Dann war die Lichttechnik noch nicht so.
Genau, die war noch nicht so. Deswegen war das ein schleichender Prozess. Aber sie mussten, sie brauchten ganz, sie brauchten, die waren, die Männer waren sehr dunkel geschminkt oder ganz hell, je nachdem, was sie eben spielen mussten, und hatten wahnsinnig viel Lippenstift drauf, alle miteinander, Männer wie Frauen, weil die Kameras eben jeweils ja nur mit dem Bild arbeiten konnten und nicht mit dem Ton.
Verstehe ich. Okay. Ich habe mir gerade mal Stummfilmbilder angeguckt, die sehen wirklich alle ganz schön doll aus.
Ja.
So ein bisschen wie so eine Emirates-Flugbegleiterin. Finde ich immer ganz witzig. Ich glaube, das habe ich irgendwo aber auch mal gelesen, dass sich Flugbegleiter relativ doll auch schminken, also auch Herren wie Frauen, weil da oben in dem Licht das irgendwie auch, also es ist so ein bisschen schummrig hier im Flugzeug, gerade bei Langstreckenflügen ist das wohl so. Und die sehen dann halt echt doll aus an Boden. Also wenn man dann so eine Truppe, eine Besatzung da vorbeigehen, sie denken immer, huiuiui, aber oben, es scheint das nicht so zu sein. Oben schmeckt ja auch Tomatensaft.
Ja, ich trinke im Flugzeug keinen Tomatensaft, weil ich ganz oft Tomatensaft trinke und es ist mir dann im Flugzeug zu blöd, weil ich mir denke...
Okay, das Problem habe ich mit Bier nicht. Um das nochmal reinzubringen. Liebe Grüße.
Danke. Ja. Ja, cool. So, das lief mir über den Weg in einem wirklich schönen Geschichtspodcast, der aufgehängt ist an dieser Babylon-Berlin-Geschichte. Ja. Denn da werden ja ganz viele reale historische Ereignisse sozusagen filmisch begleitet. Und der Regisseur hat mit einem Redakteur einen wirklich schönen Geschichtspodcast aufgehängt an jeweils einer Episode dieser Serie. Und da geht es um einen Mord und da ist eine Person, die sehr stark überschminkt ist. Und im Zuge dessen wird die Geschichte erzählt, dass die alle unter Glasdächern gedreht haben, weil sie so viel Licht haben.
Okay. Babylon Berlin, ich habe das nie gesehen. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen, alles, was ich alles nicht gesehen habe. Ne? Aber ich habe ja vielleicht noch ein bisschen Zeit auf diesem Erdenball. Ich habe aber zu Babylon Berlin auch mal was gehört. Und da ging es durchaus auch um diese, also das, was sie da aufmachen, Berlin 20er Jahre und so, das war schon so.
Mhm.
Aber halt da, also in diesen paar Straßen Berlin, ne? Oder in diesen Clubs von Berlin.
Ja, ja,
also
klar.
Der Rest, also in den 20er Jahren sind die nicht alle so rumgelaufen. Da war in Karlsruhe war auch nicht, also war es nicht. Und nee. Das ist so ein Ausschnitt aus einer kleinen Bohème oder aus einer kleinen Szene ist, die man heute wahrscheinlich vom Berghain oder vom KitKat oder was auch immer die da machen, auch noch machen könnte. Aber es steht halt so sinnbildlich für die Roaring Twenties, die gar nicht unbedingt jeder so wahrgenommen hat, der da gelebt hat zu der Zeit.
Nee, das hieß ja damals auch, Kind, du bist verrückt, du musst nach Berlin. Natürlich ist das so. Diese Serie, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen, dann war das ja mit diesem Hauptdarsteller Corona, der war ja so einer der ganz, ganz schwurblichen. Und ehrlich gesagt bin ich dann auch nicht wieder reingekommen. Also so aufregend fand ich es nicht, weil es sich ein bisschen abgenutzt hat. Aber ich habe Peaky Blinders sehr geliebt, auch weil es eine großartige Titelmelodie von Nick Cave hat. Und das ist der deutsche Versuch, Peaky Blinders zu machen, und der ist, finde ich, durchaus gelungen. Also
ja, genau wie der deutsche Versuch, The Office zu machen, der hat ja auch ganz gut geklappt. Ja, cool, danke. Danke dafür, jetzt weiß ich das auch. Und warum es so viele schöne Gewächshäuser in Babelsberg gibt.
Ja, das war das Problem. Die sind dann alle verfallen, ne? Also das ist,
die brauchen. Ich habe vielleicht bald das Vergnügen, in ein paar Tagen in einer alten Werkstatt für Filmkulissen Gast sein zu dürfen. Mal gucken, was davon noch übrig ist. Da wurden wohl auch Kulissen für die Babelsberg-Studios gebaut, ganz früher.
Okay.
Ich bin ganz gespannt, was man da noch so sieht. Ja.
Ich war mal, das ist viele, viele, viele Jahre her, in der Werkstatt eines Malers, der so Filmplakate, aber auch andere Plakate für den Kiez gemalt hat. Mhm. Der machte dann so großflächiges, auch sehr grell, sehr bunt, sehr realistisch, also fotorealistisch, aber natürlich quick and dirty, weil es sich um Plakate handelt. Den gab es dann so gerade mal nicht mehr, und das war so ein Stadtrundgang. Das war ganz cool, so ein Hinterhof St. Pauli. Ist aber auch schon ein bisschen was her. Sag mal, wir beide müssen ja mal ernst reden. Das ist ja.
Na, endlich. Ich dachte, du kommst da gar nicht mehr drauf. Ja. Mhm.
Wie alt bist du? Das wollte ich von dir wissen.
38 Jahre. 38.
Das wollte ich doch so nicht wissen. Ich wollte dein wirkliches Alter wissen.
Ach so, ich weiß nicht, wo ich mein Spotify Wrapped herbekomme. Ich weiß es nicht. Ich kann dir aber sagen, dass ich garantiert nicht 38 bin.
Ach, ich wollte genau das. Ich wollte mit dir über dein Wrapped sprechen.
Ja, wo kriege ich das? Mir wurde das nicht angezeigt. Kann man
Spotify live auf der Startseite.
Spotify auf der Startseite. Oh Gott, ey. Wie mit Opa hier. Habe ich das irgendwie mal ausgestellt? Keine Ahnung. Dass ich das nicht haben will? Ich finde das hier nicht. Aber wir können ja über dein Alter mal reden. Also ich werd deutlich, deutlich in den 60ern sein.
Okay, ganz so schlimm ist es nicht, aber rate mal frisch drauf los bei mir.
Weil wenn du sagst, so schlimm ist es nicht, dann ist es 59.
So ist es. So ist es.
Ja, naja. Ich meine, die guten Sachen waren auch früher eher als heute.
Ja, und jetzt, welches Lied habe ich am häufigsten gehört? Und da willst du zum Schluss sagen, so ist er.
Kreuzberger Nächte sind lang.
Oh. Nee, Peter Licht, das Lied vom Ende des Kapitalismus.
Ach hey, Peter Licht. Ja, na gut. Träumen kann man ja wohl noch, ne?
No. Schade, ich wollte jetzt hier mit dir Vergleich machen. Ich sag nur mal meine Top-Genres: Deutsch-Pop, Klassisch-Rock, Folk-Pop, dann kommt Klassik und dann kommt Rock.
Okay, du bist ja ein Wilder.
Ja.
Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wo ich das hier finde. Tut mir total leid, dass ich dich hier so jetzt nicht bedienen kann. Aber ich würde es ja machen, aber keine Ahnung wo.
So, und jetzt kommt aber nur mal so mein Top-Album.
Ja. Yeah.
Weihnachtsoratorium.
Oh Gott. Auch du hörst das.
Ja.
Du bist der eine, der das hört. Hören wahrscheinlich ganz viele. Bestimmt auch gut.
Ich höre nicht auf. Ich sag dir einfach meine fünf Alben.
Ja.
An eins das Weihnachtsoratorium. Mhm. An zwei Glitzerschwein, Fortuna Ehrenfeld.
Ja.
An drei, das war's für dich, Paris, Supertramp.
Schön.
Schön, ja. An vier, Tales of Mystery, The Alan Parsons Project.
Okay. Das musst du dir ja über das ganze Jahr schon reingedrückt haben, ne?
Ja, sicher.
Ja.
Und fünf, das Abschiedskonzert. Reinhard Selbe.
Von Reinhard Selbe, okay. Ja, ich glaube, dass mein Ergebnis, wenn ich es hätte, mich ärgert, dass ich das nicht habe, das ist interessant, ist ein bisschen, ich sag mal, verfälscht durch Querschüsse.
Ja, also, habe ich nicht mehr.
Ja, nee, das habe ich schon. Und da das ist ja, glaube ich, bei allen Kindern so, es gibt ein gewisses Alter, da wird das eine Lied gehört und dann
ja.
Nur noch. Ja, ja. Und ja. Da sind auch jetzt nicht nur Sachen bei, die ich jetzt hier nennen würde, wo ich stolz drauf bin.
Dann sage ich dir
gerade. Ja. Eine Techno-Version ist gerade ganz beliebt zum Thema Pokémon.
Puh.
Ja. Und auf meine Frage, wo kommt das denn her? Ja, das habe ich gefunden. Okay. Gut. Gut.
Verstehe ich.
Ja, immer rauslassen. Ist doch alles gut.
Ich sag dir noch eine letzte Zahl. Ich habe 20.000 Minuten Podcast gehört.
Das ist sowas wie mit Hektolitern, das muss man mal. So, wir haben 325.000.
Ich sagte nur, wie meine Nummer 1 heißt, WDR Zeitzeichen.
Ja, okay. Das sind 54,79 Minuten pro Tag.
Oh, ein Stündchen.
Ja. Gut, ich fahre viel Auto.
Ja, das ist so. Ja, vielleicht habe ich es beim nächsten Mal, dann kann man das ja so als Cliffhanger machen, was der Paul wohl hört. Ich habe eine Frage.
Ja.
Ich habe eine neue Lieblingsseite im Internet.
Ja.
Und das ist die Seite des Statistischen Bundesamtes.
Das buddhistische Standesamt, sehr gut.
Genau. Und die Statis ist ja ein unendlicher Quell an Freude. Man kann da ja so ziemlich alles finden. Ich glaube, wenn man dem Geld gibt, ist man unbesiegbar, was das angeht.
Ja.
Die
ja.
haben aber, also ich könnte mich jetzt mit dir darüber unterhalten, dass der Außenhandel insbesondere mit den USA auf einem viel höheren Niveau ist als vor 10 Jahren. Man sich da die Frage stellt, was soll diese ganze Diskussion, Deutschland steigt ab und so weiter. Aber dazu kann man ja sich einschlägige Podcasts anhören. Egal. Es gibt eine Kategorie, eine Themenseite und die heißt Der Durchschnittsmensch in Deutschland.
Oh, herrlich.
Ja, das finde ich total toll.
Der Warenkorb. Ist er da auch? Der durchschnittliche Warenkorb?
Den gibt es bestimmt auch. Ich sage dir mal die Kategorien. Größe ja. und Gewicht.
Ja.
Alter.
Ja.
Lebenserwartung. Lebensphasen. Kinder. Familie und Zusammenleben. Das war bisher jetzt alles langweilig. Wohnen. Durchschnittstag. Arbeitszeit. Verdienst und Einkommen.
Ja. Und ich sage mittelgroß, mittelblond, mittlere Reife.
Genau. Also der langweiligste Mensch Deutschlands. Wird hier abgebildet. Jetzt, also
Thomas Müller heißt er.
Thomas Müller heißt er. Wo wollen wir denn mal reingehen? Wollen wir mal in den Durchschnittstag reingehen?
Ja.
Okay. Das ist nämlich jetzt gleich auch noch so ein Ding, wo man sich über die Verteilung von Care-Arbeit und so gut unterhalten kann.
Ja.
3 Stunden, 21 Minuten unbezahlte Arbeit im Haushalt und Familie leistet der Durchschnittsmensch pro Tag.
Echt wahr?
Ja. Die Durchschnittsfrau 3 Stunden, 56 Minuten, also fast 4 Stunden, leistet jeden Tag 1 Stunde und 10 Minuten mehr unbezahlte Arbeit in Haushalt und Familie als der Durchschnittsmann mit 2 Stunden, 46. Das sind natürlich auch übereinanderliegende Zeiten, teilweise, aber da gehört ja Kinderbetreuung dazu, da gehört Haushalt dazu, gehört Einkaufen
ja,
dazu.
Ja, ja, ich hätte gedacht, dass der Unterschied statistisch gesehen viel größer ist, dass Frauen viel mehr Care-Arbeit leisten.
Ja, es ist nur in Anführungsstrichen nur 1 Stunde 10. Jetzt weiß ich natürlich, also das ist jetzt erstmal der Durchschnitt.
Ja.
Ne?
Ja, ja, ja.
Es wird eine alleinerziehende Mutter und ein alleinerziehender Vater wird jetzt sagen, das stimmt ja überhaupt nicht, ist aber nicht der Durchschnitt. Ist über alles gerechnet. Mit Freizeit, also wer hat mehr Freizeit, da kehrt sich's dann um. Die Durchschnittsfrau hat 5 Stunden 55 Freizeit und damit weniger Zeit als der Durchschnittsmann mit 6 Stunden 23, also eine halbe Stunde am Tag. Schlafen und Körperpflege
ja.
ist ungefähr
ist
gleich.
Eine Kategorie?
Schlafen und Körperpflege ist wahrscheinlich so dieses, ja, weiß ich nicht, Grundbedürfnis.
In der Badewanne eingeschlafen, kenne ich. Ist gefährlich.
Ja, genau. Aber da sagen wir jetzt mal Schlafen und Körperpflege, die Durchschnittsfrau 9 Stunden 43, der Mann 9 Stunden 28, wobei das wahrscheinlich unverhältnismäßig verteilt ist. Ich schlafe wahrscheinlich gleich viel, aber der Herr reinigt sich im Durchschnitt nicht so viel, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist eine Vermutung. Finde ich aber ja. auch relativ viel, also fast 10 Stunden damit zu verbringen. Ist echt witzig, man müsste das mal tracken, was man den Tag so über macht.
Ich bin jetzt aber schon mal bei 13 Stunden, ne? Nur mal so.
Ja, ja.
Plus
ja,
wir 8 können auch Stunden gern. Arbeit.
Ja, aber es gibt auch einen durchschnittlichen Tagesablauf. Aber den müsstest du wahrscheinlich mal vor dir haben, dass wir den besprechen können. Also Schlafen und Körperpflege nimmt 39,9% des Tages ein.
Ja.
Wie lange isst du am Tag? Was glaubst du?
Ich habe eine Mahlzeit am Tag, bei der ich ernsthaft sitze und esse. Das ist eine halbe Stunde, würde ich mal sagen.
Ja, im Schnitt sind es eine Stunde
40. Esse ich ja nebenbei. Wie viel?
Stunde 40. Durchschnittliche Zeitstunde. Wir sind bei Personen ab 10 Jahren. Das wird jetzt beim nächsten Punkt relevant. Also, wobei ich diese Zahl extrem niedrig finde. Erwerbstätigkeit und Bildung mit 3 Stunden pro Tag. Unbezahlte Arbeit mit 3 Stunden 20. Freizeit mit 6 Stunden und Sonstiges mit 6 Minuten. Das finde ich merkwürdig, ja. Aber wenn
Kinder okay, du hast natürlich
sehen und du Rentner Urlaub, sind
durch, du hast Wochenenden.
Naja, und Kinder und Rentner, ne?
Und du hast Kinder und Rentner, ja.
Ja, und immer mehr Rentner und immer weniger Kinder. Finde ich schon spannend. Deswegen, wenn Friedrich Merz das in die Finger kriegt, dass wir nur 3 Stunden im Schnitt arbeiten, da will ich aber nicht. Und wenn Ulf Poschert davon hört. Oh.
Aber hatte Fritze da nicht auch irgend so ein auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung hat er mitgeteilt, irgendwie das mit 4 Tage Woche und sonst irgendwie.
Ja, ja genau, das war der Satz vorhin, ne? Das war der Satz ja vorhin. Mit 4 Tage Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand in Deutschland nicht aufrechterhalten können.
So, ja. Ach, ja, ist auch immer für ein Gut.
Er ist immer für ein Gut, ja. Ja. Unbezahlte Arbeit, wollen wir über unbezahlte Arbeit reden? Eigentlich nicht, ne?
Was?
Genau,
wir sind ja Männer. Was ist der Unterschied zwischen unbezahlter Arbeit und Care-Arbeit?
Ich glaube keine. Also Care-Arbeit ist natürlich die Pflegearbeit an sich. Du kannst ja noch andere unbezahlte Arbeit machen. Hier sind zum Beispiel Dinge drin wie Zubereitung von Mahlzeiten, Hausarbeit in der Küche, Instandhaltung von Haus und Wohnung, Ändern und Pflegen von Textilien, okay, Einkaufen, Haushaltsorganisation, Gartenarbeit, das ist ja keine Care-Arbeit, ne? Also dass du dein...
Okay, ja, ja. Ändern ne? und Pflegen von Textilien finde ich sehr gut. Da sind auch die vielen, vielen Stunden des Sockenstopfens mit drin.
Exakt. Und das immer wieder Umnähen der gleichen Hose.
Bis sie, schönes deutsches Wort, fadenscheinig ist.
Oh ja, sehr gut. Ja, ja, ja. Ich finde, es gibt gerade ein großes Revival, zumindest in meiner Welt, der Aufnäher. Also der Bügelaufnäher.
Ja, ja, das
so Atmen. Schön. So schön. Also was es da auch für gute Sachen gibt.
Ich sah gestern den Hamburger Sportverein live ins Stadion. Mhm. Ein glorreiches, wir sind zweiter Sieger geworden gegen die Frauen vom 1. FC Köln.
Das kann passieren.
Ja. Und wenn man Gefallen dran gefunden hat, kann das auch jede Woche passieren.
So, das.
Okay.
Nee.
Und da war wieder so eine richtig alte Kutte vor mir. Mhm. Und die wollte ich als Kind haben. Irgendwann drehe ich nochmal durch und kaufe das Internet leer und mache mir eine Kutte. Und genau wie meine Einstrich-Keinstrich hängt die einfach dann im Keller. Die werde ich nie tragen dürfen. Ist schon klar, aber ich finde es geil.
Ich glaube, ich habe eine Jeansweste im Keller.
Mm.
Und in den frühen 2000ern habe ich mir auch vom FC Schalke 04 durchaus Aufnäher gekauft und die wurden dort aufgenäht oder aufgebügelt. Das ist
ja, das finde ich sehr, sehr gut.
Quasi authentisch. Da steht auch was mit Nordco, wo ich nie war. Also das ist absurd und Quatsch, aber man konnte das im Shop gerne kaufen. Sowas habe ich im Keller. Ich kann sie dir gerne leihen. Die Farben sind ja fast okay. Dann machst du ein bisschen schwarz dazu, dann passt das
schon. Genau, sind schon in Ordnung. ja. Ich überlegte mir, dass ich mir vielleicht den Aufnäher Block E, den es früher, also die traditionelle HSV-Kutte war riesengroß, HSV in rund, also ein Rundaufnäher, bei dem dann ein in der Mitte das Emblem und irgendwelche wilden Sprüche drumherum. Und darüber so ein bisschen so wie Chapter bei den Rocker Gangs, dann Block E, also Westkurve Block E. Und in einem Anflug dieser Lust auf eine solche Kutte guckte ich, was die Firma eBay oder beziehungsweise Kleinanzeigen dann und also für nur, weiß ich was, 49 Euro oder sowas konntest du das sofort kaufen.
Ja.
Von Vietnam. Und da dachte ich mir, ja. Ja.
Ja.
Aber
ist dann auch nicht so ganz. Irgendwann. Naja, irgendwann und dann
2030 wird es sein.
Die Glühweinzeit ist ja gerade, das ist ja dann immer so ein bisschen gefährlich, sowas dann abends nochmal eben zu machen. Was habe ich denn noch Lustiges hier, dass es nicht allzu langweilig mit meinen Zahlen hier wird?
Ja.
Wie alt ist der Durchschnittsmensch in Deutschland? Das ist eine schöne Frage, schöne Schätzfrage.
Der ist genauso alt wie mein Vrep-Alter, 59.
Nein, viel jünger.
Jünger?
Viel jünger, ja.
Viel jünger?
44,9 Jahre ist der Durchschnittsmensch 2024 gewesen. 46,2 die Frau und 43,5 der Mann. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Frauen älter werden, und zwar im Schnitt, glaube ich, 7 Jahre.
Würde ich auch so sehen.
Ja, genau. Ist doch interessant.
Würde ich auch so sehen.
Ja. Wie groß ist der deutsche Durchschnittsmann?
Ich sage, der deutsche Durchschnittsmann, ich habe einen Anhaltspunkt, nämlich, dass die durchschnittlich größten Menschen, habe ich vorgestern oder so gehört, die durchschnittlich größten Menschen sind die Holländer. Und da sind die Männer 1,85. Deswegen sind die Deutschen kleiner, aber sie sind nicht viel kleiner, sie sind 1,83.
1,79.
Okay.
Und wiegen? Was wiegen?
Und wiegen im Schnitt?
Ja.
78 Kilo.
Nee, 85,8.
Oh.
Hm. Es gibt doch dieses, ist das von Monte oder von irgendwem, du verfetteter Fettsack aus Fettsackhausen, du verfettete Fettsau? Das will ich damit nicht sagen, wer 85,8 Kilo wiegt, ist nicht automatisch fett. Ich bin bei beiden
das deutlich... Das sagt Monte?
Nee, oder ich glaube,
dieser... Hast du genug von Gönnergy oder wie?
Nee, ich glaube, oder der andere, dieser Zabex oder wie der heißt, keine Ahnung. Eine Durchschnittsfrau ist 1,66 Meter groß und wiegt, liebe Damen... 79, oh Gott, jetzt habe ich, das könnten wir schneiden, lassen wir aber drin, 69,2 Kilo.
Ach, ja,
nur mal so, ja. Um das einzuordnen, ne?
Ja. Boah, das heißt, die Männer sind, boah, das ist aber reichlich, was Männer dicker sind, ne?
Also für 1,79 sind
5... ein paar Zentimeter nicht wett.
Nee, also erstmal muss man ja sagen, dieses BMI, nach BMI bin ich ja adipös.
Ja.
Bin ich nicht, aber wäre so.
Ist das so?
Ja, also tatsächlich, adipös weiß ich nicht, aber auf jeden Fall bin ich stark übergewichtig.
Ich ausgeschlossen.
Ja, das denkt man immer, ne? Gib das mal kurz ein. Ich meine, also das ist ja Quatsch, ne? Das hatte ich damals beim, so wie alt bin ich, hatten wir ja vorhin, 59.
Also ich gehe nun auch risikolos über Gullideckel, ne? Also das ist nicht so, dass ich denke, hoppla, gleich falle ich rein, aber
adipös. Nein, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich, wenn jetzt die Krankenkasse, die private Krankenversicherung sagen würde, ja, ich habe Übergewicht, leichtes Übergewicht. So ist es.
Gut, aber du bist ja auch, ach nee, ich war ja 59.
Ja. Ja, BMI ist, glaube ich, echt Quatsch. Bin ich wirklich zu dick, steht hier bei der Technikerkrankenkasse.
Aber ich finde den Minister auch, BMI, den finde ich auch.
Muss ja, das ist ein guter. Oh, das wäre ich, glaube ich, gerne. Dann kann ich so markige Sprüche raushauen. Irgendwie so. Immer was im Bereich, naja. Ja, und wie alt werden wir denn? Das machen wir jetzt noch.
Männer werden im Schnitt 74 und Frauen werden 83.
Das für die Frau stimmt, 83,5. Der Mann wird immerhin 78,9.
Ach ja. Ja, aber ich glaube, da nähern wir uns deutlich an. Ich habe das nämlich irgendwann mal, da gab es so eine Forschungsreihe, da haben sie Nonnen und Ordenspriester untersucht und statistisch erfasst, die also vor allen Dingen in beschaulichen Orten waren, also keine körperliche Arbeit nachgegangen sind, erstens, aber zweitens, die sehr ähnliche Lebensverhältnisse hatten, also geregelter Tagesablauf, einfache, aber ausreichend Speisen und so weiter und so fort, und haben dann festgestellt, und Frauen keine Geburten, haben dann festgestellt, dass dann die Lebenserwartung sich quasi angleicht. Also es sind die Lebensumstände. Also Männer sind nun mal deutlich häufiger bei Unfällen. Sie pflegen einen schlechteren Lebenswandel. Also Suchtproblematiken sind deutlich häufiger und so weiter und so fort. Also das ist das, was Männer eben auch deutlich früher sterben lässt. Und das nähert sich ja auch an. Also ich würde mal behaupten, ja, die Zahl der starken Rivalraucher nimmt ja auch eher ab.
Ja, leider, ne?
Ja, sehr schade.
Also so zumindest der Bundesgesundheit, nee, die Bundesrentenministerin, wollte ich gerade sagen. Dann noch das Durchschnittsalter der Eltern bei der Geburt des ersten Kindes. Ich bin exakt der Durchschnitt. 33,3. Da kannst du nicht beim ersten Kind. Ja. Bei Herren ist das mittlerweile.
Ab 20 nehmen wir körperlich ab.
Ja, und bei Frauen ist es 30,4 mittlerweile.
Elastizität, Hyaluronsäure, alles weg.
Attraktivität.
Wir hören schlechter. Und dann fangen wir an, uns zu vermehren. Das ist doch Quatsch.
Ja, aber das ist das hier mit der sozialen Marktwirtschaft, ne?
Wenn ich das bekennen darf, da war ich deutlich drunter.
Ja. Ja, du hast ja auch den Ostflair da mitbekommen. Du müsst ja alle früh aus. Liebe Grüße in den Osten. Also diese Seite ist ein Quell von Spaß.
Ja, ich merke das schon.
Kann man sich den ganzen Tag mit schöne
Sachen zu raussuchen. Ich habe es leider auch nicht geschafft, deinen letzten Ball, den du mir zugeworfen hast, nämlich den mit den Kartoffel auf die Eins, ne? Fritze Merz auf die Eins, bin ich nicht dazu gekommen. Ich war dran, aber ich habe keine guten gefunden.
Ja, angesichts der Tonqualität, finde ich, können wir jetzt auch zu den Tipps übergehen, dass man beim nächsten Mal den Leuten dann wieder bessere Qualität, obwohl es vielleicht ganz gut ist. Du hast aber
das können wir sehr gerne tun. Aber ich habe noch eine neue Kategorie, die ich dir vorschlagen möchte.
Bitte.
Früher auf mit früher. Ich will es nicht mehr hören. Damals war es auch nicht anders. Ich kann das alles nicht stören.
Das ist die neue Kategorie, die ich dir vorschlage. Wahrscheinlich ist sie genauso kurzlebig wie die drei Kleinen, die du ja auch nicht so magst.
Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist also, jetzt hör mal auf. Ich mag ja die drei Kleinen. Wir kennen die Eingangsmelodie. Ja, die nicht so
verstehe. Verstehe. Ja.
Vielleicht kann Bärbel Bass ja mal singen. Der hat ja bald Zeit.
Nein, Bärbel Bass singt uns nicht. Ich habe aber andere SPD-Politikerinnen eingeladen, für uns zu singen. Mhm. Pippi Langstrumpf.
Oh ja, schön. Ja, gerne. Also wenn Andrea Nahles mal Zeit hat, ich würde sie gerne hier begrüßen. Ich glaube, das ist eine gute.
Ja, absolut.
Mit Singverbot.
Also. Es geht darum, Dinge, die es früher einmal gab und heute leider nicht mehr.
Ja.
Also Produkte, Erfindungen, Einrichtungen, die es nicht in die heutige Welt geschafft haben.
Okay, ja.
Ja, und ich möchte anfangen mit dem Dübener Ei.
Mhm. Das sagt mir irgendwas.
So.
Dübener Ei. Ich muss das googeln.
Ja.
Ach, der.
Auch genannt die Knutschkugel.
In der Tat, ist ein Wohnwagen.
Es ist ein Wohnwagen, der in der DDR gebaut wurde, aber schon früher, nämlich in den 30er Jahren, sich ausgedacht wurde.
Ja.
Ja, und es ist zwar von einer Herrn Würdig. Das ist der Würdig 301, später dann 301-2. Und der hieß eben Knutschkugel, weil es ein kleiner Wohnwagen ist, winzig klein, der nach hinten abfällt aus aerodynamischen Gründen.
Ist das der Opa von Sido, der den erfunden hat?
Genau, ja. Genau. Und Herr Würdig, und das ist das Schöne daran, Max Würdig hat das Ding gebaut, weil er aus Bad Düben in Sachsen, weil er eine sogenannte offene Ehe führte. Mhm. Und er hatte eine Freundin. Und diese
wussten
Freundin.
Wussten da beide von, dass das eine offene Ehe ist?
Ja,
also wusste,
ja, ja.
Ja, okay, ja. Das ist immer wichtig, ne? Also, dass beide das auch wissen.
Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber mit dieser Freundin konnte er keine Reisen unternehmen.
Nicht verheiratet.
Keine Übernachtung machen, weil es den Kupplerparagraf gab.
Nicht verheiratet wahrscheinlich, ne?
Genau, er bekam kein Hotelzimmer und deswegen hat er sich einen Einachsanhänger ausgedacht, der so leicht war, dass er bei den schwach motorisierten Autos der damaligen Zeit auch zu ziehen war.
Das und musste wirklich was wert gewesen sein, die Frau, ne? Seine Freundin muss ihm richtig was wert gewesen sein, echt cool.
Und deswegen hat er ab 36 in Serie dieses Dübner Ei gebaut und das lief wie blöde, die Leute wollten das haben. Das war gerade mal 270 Kilo schwer. Und da war drin, das war 3,80 Meter lang, 1,70 bis 1,75 breit und 2,10 Meter hoch. Das heißt, man konnte drin stehen.
Wenn man das so sieht, glaubt man das nicht, ne? Also.
Nee, genau. Und da waren ein Gaskocher drin, Kleiderschrank, Tisch und vor allen Dingen eine, war ja Sinn der Sache, eine Doppelliege, 2 Meter mal 1,68. So, und das Ding wurde dann in der DDR weitergebaut, weil es eben so leicht war. Das heißt, das konnte man auch mit dem Trabi oder mit dem Wartburg locker wegziehen.
Mhm. Steht.
Und das ist das Dübner Ei, das es heutzutage nicht mehr gibt, weil es ihn nicht mehr geben muss, weil die Motoren einfach größer sind und die Leute mehr Komfort haben wollen, wobei es so ähnliche Wohnwagen weitergibt. Das ist dann aber Kult. Und ich habe mal aus Jux mir dann angeguckt, ob man die kaufen kann. Natürlich kann man die kaufen, also auch original.
Ja.
So, und wenn du möchtest, in 37327 Leinefelde kannst du ein Dübener Ei würdig 301 kaufen für 13.950.
Hui.
Aber ich habe hier noch einen, der ist nicht renoviert, restauriert, wie auch immer. Da kostet er nur
11.990. Ja. Na, du musst ja immer noch den Trabi mitdenken, weil das sieht ja hinter einer G-Klasse nicht aus.
Ja, und das geht inzwischen so weit, dass Liebhaber das Ding nachbauen.
Okay. Ich habe sowas mal, also, das wird ein Nachbau gewesen, habe ich sein. Das habe ich auf der Autobahn gesehen und habe mich gefragt, why? Warum? Das muss doch nicht sein.
Ja,
das ist doch nicht. Aber das ist wirklich diese, ist das dann Nostalgie oder ist das dann einfach, weil das, ja, wahrscheinlich ist es Nostalgie, ne? In Düsseldorf wird er nicht rumfahren.
Ja, das wird das ist das eine, aber wenn ich dich kurz dran erinnern, hast du auch ein Kraftfahrzeug, das nicht letzte Woche vom Band gelaufen ist. Da gibt es viele Momente, wo man sagt, geht technisch heutzutage besser, macht trotzdem Spaß drin zu sitzen.
Nein, das geht nicht besser, das war perfekt. Danach hätte man aufhören müssen, Autos zu bauen. Ja, okay, verstehe ich. Aber so, ja, ja, wahrscheinlich. Das ist das Dübener Ei. Cool. So, und jetzt jetzt kann ich auch noch drüber nachdenken, was es früher gab und heute nicht mehr. Da bleibe ich doch bei den filterlosen Reval oder Gaulois oder wie Camel, ne? Camel ohne Filter.
Ja, 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 und die muss man immer, Reval und auch Overstolz, die muss man so leicht nach oben, Karo in der DDR, nach oben rauchen. Wenn sie nach unten, dann fiel der Tabak krümelig raus.
Ja. Hast du mal geraucht?
Nein. Ich hatte mal in der jungen Adoleszenz eine Wasserpfeifenphase.
Ja. Yeah. Wärst du heute auch wieder mit en vogue?
Ja, aber ohne reingekrümelt, das kann ich dir sagen.
Ja, mit einer Punika-Flasche. Lassen wir das so stehen. Sehr gut. Gut, ich werde mich dieser Kategorie annehmen. Ja, das ist natürlich jetzt schwer, das Ding zu toppen, weil das ist natürlich, das ist ja alles drin. Das kannst du heute noch benutzen, das wird nachgebaut, das ist ja einen konkreten Nutzen. Ja, ja. Gut, ich rette mich in die Tippkategorie.
Ja.
Und es ist kein jetzt so, das habe ich ja noch nie gehört und wenn ich einen Reiseführer durchlese, komme ich dann, das ist aber ein Geheimtipp. Gleichwohl möchte ich empfehlen eine Reise zur Eismeerkirche in Tromsø.
Ach, heute wird's religiös, das ist schön.
Nee, die sieht einfach geil aus.
Ja, ich habe auch einen religiösen Tipp.
Ach, guck. Ja, also Eismeerkirche in Tromsø ist auf der, also Tromsø selbst, also der Kern der Stadt liegt auf einer Insel, da ist auch der Lufthavn drauf und so weiter. Und auf der anderen Seite, bevor man rüberfährt, kommt man an der Eismeerkirche vorbei. Sie zeichnet sich aus durch ein dreieckiger Bau im Prinzip mit einer Glasfront. Wenn es von innen leuchtet, sieht es ganz schön aus. Und da meistens Schnee drumherum liegt und gerne auch Nord- und also Polarlichter zu sehen sind, ist es da echt nett. Aber das ist jetzt so für den Architekturenthusiasten. Die ist auch so gestaffelt nach hinten weg. Die hat so, das sind so Dreiecksbögen, die dann immer kleiner werden, wie so eine, ja, weiß ich auch nicht, wie man das beschreiben soll. Die ist schön. Und Tromsø ist schön. Mir fiel jetzt in Tromsø selber jetzt kein großer Tipp ein, weil als ich da war, gab es nicht viel.
Ja, ich, meine Angetraute möchte sehr gerne derzeit nach Tromsø, und zwar, just du sagst, es ist, um Polarlichter zu sehen. Und wir trafen gemeinsam Freunde und die Tochter war dabei und sagte, ich fliege morgen nach Tromsø, um Polarlichter zu sehen. Ja. Aber ich weiß aber gar nicht, ob ich sie sehen werde und so. Und ich glaube, sie war noch nicht gelandet. Da kriegten wir die ersten Bilder.
Ja, ich habe noch so einen kleinen Expertentipp nebenbei. Um Tromsø herum wird gern mal die Geschwindigkeit, wenn man mit dem Fahrzeug fährt, kontrolliert.
Verstehe ich.
Das aber einfach nur so ein Tipp am Rande.
Ja, kostet auch nichts.
Nö. Und ich glaube, die Verjährungszeit sind 5 Jahre. Auch das ist möglicherweise ein Rechercheergebnis, was mal irgendwie anstand.
Verstehe ich. Ja. Verstehe ich.
Ja. Ich glaube, die Zeit ist aber um, ich darf wieder hin.
Aber Tromsø ist auf meiner Liste, ich gebe zu, also ich würde mir das auch schon mal ganz gern angucken, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. In dem Fall bin ich dann plus eins.
Ja, das verstehe ich. Also nur
Tromsø, der Weg dahin. Hast du den Polarlichter gesehen?
Nein, ich war im Sommer da. Ich war zu Mittsommer da. Ich habe keine Nacht gesehen, 7 Tage lang.
Verstehe ich.
Was abgefahren ist auch.
Die Nacht von Freitag auf Montag.
Ja, übernächsten Freitag, genau. Ja. Ja. Ja, das ist mein Tipp für diese Woche. Jetzt bin ich aber auf deinen religiösen Tipp gespannt.
Nein, 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 genau wie du. Ich habe eine Kirche.
Ja, guck.
Und zwar bin
der Petersdom. Sehr gut.
Bin ich bei Kirche denkt man ja sofort natürlich an den heiligen Nikolaus. Denn der ist, wie wir alle wissen, Türke.
Ja, hört man ja schon.
Genau, ich bin bei der Nikolauskirche in Demre.
Wo ist das denn?
Und das liegt in der Provinz Antalya. Eine kleine Stadt, und dort gibt es eine Kirche, das historische Myra. Und der Nikolaus, wie wir ihn kennen, ist ein Bischof aus Myra in der heutigen Türkei. Mhm. Und diese Kirche ist eine Ruine. Ich habe die mal besichtigt. Sie ist mäßig spektakulär. Ich fand es vor allen Dingen interessant, diese Geschichte, dass der heilige Nikolaus dort ist und dort ist auch seine Grablegung. 1988 hat man dann mal die archäologischen Ausgrabungen dann vorangetrieben, hat einen Sarkophag freigelegt, der aller Wahrscheinlichkeit nach der originale Bestattungsort des heiligen Nikolaus war. Allerdings sind seine Gebeine schon 1087 geplündert worden und ins italienische Bari verbracht worden. Das war so die Zeit, als man mit solchen Dingen viel Geld verdiente.
Da roch er aber nicht mehr.
Da roch er nicht mehr, genau. Genau. Und ansonsten ist das historische Myra, also wirklich, also es liegt natürlich nett, es ist im heutigen Lykien und dort ist ein römisches Theater zu sehen und es sind verschiedenste Felsengräber zu sehen und so weiter und so fort. Es ist wirklich sehr nett. Und der heilige Nikolaus, und deswegen, ich habe das natürlich aus Tagesaktualität dann heute erwähnt, der heilige Nikolaus, über den ist in Wirklichkeit ganz wenig belegt. Und man weiß, dass der in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof gewirkt hat in der kleinen asiatischen Region, wie es damals hieß, also im griechischsprachigen Teil des Römischen Reiches. Und dass er nun die Kinder reich beschenkt hat, ist natürlich ein Mythos, so wie bei uns eine Legende, so wie bei uns St. Martin. Allerdings ist der heilige Nikolaus in der Ostkirche, spielt er Tatsache eine sehr, sehr große Rolle, während der bei uns ja eher der kleine Bruder vom Weihnachtsmann ist, sag ich mal.
Ja, und der saubere Schulbeauftragte.
Genau. Mein Tipp ist die Nikolauskirche in Myra in der Türkei. Die meisten Menschen, die diese Kirche besuchen oder die Ruine besuchen, werden das genau wie ich tun, nicht dafür extra anreisen, sondern weil sie in der Türkei einen Urlaub machen. Das ist allerdings bei mir schon viele, viele Jahre her. Und jetzt verrate ich dir als allerletztes eine Geschichte, die wirklich unter uns bleiben muss.
Okay.
Nicht jeder Nikolaus, der dir begegnet, ist echt.
Oh.
Woran erkenne ich das?
Ich weiß. Ja, woran erkenne ich das?
Nee, ich sage es dir, ich weiß es, weil ich noch vor wenigen Tagen in einer Amtsanmaßung den Nikolaus gegeben habe. Mm. Mit Bischofsstab und Mitra und allem drum und dran.
Okay. Und du warst
es nicht. Du bist es nicht. Ich möchte keine Kinderherzen brechen.
Ja, ich glaube, dass der historisch richtig auch nicht so wie der Weihnachtsmann kommt, ne? Eigentlich, oder?
Nein, wie der Weihnachtsmann kommt keiner. Leg es nicht drauf an. Ich habe die Geschichte des Weihnachtsmanns vorbereitet und aus Zeitgründen jetzt geknickt. Wir machen die wann anders.
Ja, vielleicht vor Weihnachten.
Ja, vor Weihnachten. Hashtag Coca-Cola. Ist nicht ganz richtig, aber ja. Nein, aber das Vorbild ist natürlich, die Weihnachtsmannmütze ist natürlich, steht an sich aufrecht und es handelt sich um eine Mitra, also um einen Bischofshut.
Und dabei belassen wir es für heute.
Ja.
Würde ich sagen. Denn sonst.
Das finde ich,
eine brillante
Idee.
Ich habe noch einen zweiten japanischen Begriff vorbereitet, aber der ist ein bisschen runterziehend. Und also
wie, nicht so fröhlich wie Karoshi?
Ja, es ist Seppuku.
Ja.
Und das ist im Prinzip, wir nennen das hier Harakiri und das ist der rituelle Selbstmord. Aber das machen wir wann anders. Und
ich könnte noch Hoiminsong sagen.
Ja, sehr gut. Der ist aber nicht japanisch. Das ist normal.
Aber der ist auch Asiate.
Ja, ja. Das ist übrigens der Bruder von Moin Min Jung.
So ist es. Ich habe Heung-min Son, der hat sich, ich war mal im Saisoneröffnungsspiel HSV gegen Chelsea. Das müsste auch schon ein bisschen was her sein. Und da hat er sich den Fuß gebrochen. In dem Spiel. Mhm. Und da bin ich das erste Mal zu früh aus dem Stadion rausgegangen, da hat der HSV noch, das glaube ich, sogar noch zwei Tore geschossen, 2-1 gegen Chelsea gewonnen. Das ist meine Verbindung mit Heung-min Son. Moin Min Jung. Finde ich witzig. Ist aber auch, wenn man es ganz eng nimmt, auch schon rassistisch, ne?
Oh, nicht jung?
Ja, ein bisschen.
Ob das denn? Das ist nur positiv besetzt.
Mhm. Ja, wenn dir das da reinpasst, ist ja in Ordnung, ne? Dann ist ja gut. Ja. Umami hätte ich noch im Angebot, das ist für Schmackhaftigkeit. Aber das mehr japanisch nie wieder.
Ja, aber Umami ist ja irgendwie, das ist ja so wie schlotzig oder so, das ist ja gerade so ein Modewort in den ganzen Kochsendungen.
Ja, ist eine der fünf grundlegenden Sinnesqualitäten.
Ja,
das ist genau. Ein eigener Geschmack sozusagen. Das ist das, was lecker schmeckt, wie man so schön sagt.
Ja. Textur muss man dann auch noch sagen.
Nein. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami sind die fünf Grundgeschmacksrichtungen.
Ja, nein. Es ging um die Modebegriffe in Kochsendung.
Ach so, ja.
Da muss man viel mit Umami und schlotzig und Textur reden.
Ja, und liebe Grüße an wie heißt er noch? Frank Rosin. Schmackofatz.
Oh, Schmackofatz. Gaumensex.
Naja, der Sex des Alters, ne? Gutes Essen und Rotwein.
Ja,
das wird nicht besser.
Du musst dazu eine Statistik liefern.
Ich nicht, die Status.
Gut, Paul, wir werden uns weiter genesen.
Ja.
Und sehen uns wieder in diesem Theater in nur einer Woche.
Ja, wir machen das wie Céline Dion, wir spielen jetzt hier jede Woche jahrelang.
Céline Dion ist in Ordnung, aber Mariah Carey, darf ich sie als Einwegflasche bezeichnen?
Weiß ich nicht, probier's doch mal.
Es ist kein Mehrwerk, aber sie wird trotzdem regelmäßig recycelt.
Ja, naja.
Die ist schon wieder auf Platz 1.
Das ist auch ein geiles Lied.
Nein, das ist es nicht.
Das ist Umami für die Ohren.
Jetzt ist endgültig Schluss. Tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.